Der Predigttext ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Der Apostel Paulus schreibt dort Folgendes: Aus diesem Grund beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem her jede Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen trägt. Er gebe euch gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass ihr durch seinen Geist in eurem inneren Menschen mit Kraft ausgerüstet werdet und Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Ihr seid ja festgewurzelt und gegründet in der Liebe. Das soll dazu führen, dass ihr stark genug werdet, um zusammen mit allen Heiligen die Breite, Länge, Höhe und Tiefe zu erfassen und die Liebe von Christus zu erkennen, die über alles Verstehen hinausreicht. Das soll dazu führen, dass ihr ganz bis zur Fülle Gottes erfüllt werdet. Ihm, der mit seiner Macht in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder uns vorstellen können, ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus, von einer Generation zur nächsten, in alle Ewigkeit. Amen. Das Thema der Predigt habe ich so überschrieben: Dein innerer Mensch soll ein Tempel Gottes sein. Und mit dem Thema nehme ich vor allem Bezug auf die Aussage von Paulus in Vers 19: Gott will an den Gläubigen so handeln, dass sie ganz bis zur Fülle Gottes erfüllt werden. Also Paulus gibt hier den Christen in Ephesus darüber Zeugnis ab, worum er Gott für sie bittet. Dabei bauen die Anliegen aufeinander auf und finden dann ihren Höhepunkt hier in Vers 19. Gott will sich in unserem inneren Menschen verherrlichen. Und was Gott dazu tut, dies zu erreichen, ist sehr bemerkenswert. Paulus bringt dies in seinen Gebeten für die Gemeinde zum Ausdruck. Gott rüstet unseren inneren Menschen mit Kraft aus. Das führt dazu, dass wir viel über das Ausmaß der Allmacht und Liebe Gottes nachsinnen. Dies führt dazu, dass wir in unserem inneren Menschen jemand werden, der sich über Gott freut, in unserem Fühlen über Gott, in unserem Nachsinnen über ihn, in unserer seligen Anbetung spiegeln wir dann seine Herrlichkeit wider. Und dafür, dass so etwas im Inneren von Christen geschieht, ist Paulus regelmäßig auf die Knie gegangen. In Vers 14 sagt er: Aus diesem Grund bete ich für euch. Paulus, ein jüdischer Christ, betet für mehrheitlich nicht-jüdische Christen in Ephesus. Und das ist nicht grundsätzlich neu, dass ein Jude wie Paulus für Nicht-Juden betet. Bemerkenswert ist aber der Inhalt seiner Gebete für sie. Er setzt in diesen Gebeten voraus, dass nichtjüdische Christen den gleichen vollen Anteil an Christus haben wie jüdische Christen. Paulus betet nicht darum, dass sie, bevor sie Christus im vollen Umfang erfahren können, erst einmal jüdisch werden müssten. Gott hat zugesagt, dass er alle, die an Jesus glauben, als vollwertiges Mitglied seines Volkes ansieht, ohne dabei irgendwelche Abstriche zu machen. Und weil das so ist, aus diesem Grund, Vers 14, betet Paulus im Blick auf nichtjüdische Christen das Gleiche wie für jüdische Christen. Nämlich, dass Gott es ihnen schenken möge, dass sie das Ausmaß der Liebe von Christus immer mehr ermessen und darüber staunen. Das betet er, er möge es ihnen aus Gnade geben, dass sie immer mehr in den neuen Menschen hinein verwandelt werden, der aus der Fülle, die Gott darreicht, lebt. Paulus bittet um diese großartigen Dinge, weil Gott sie uns geben will. Und vielfach gibt er sie uns als Antwort auf Gebet. Diesem Gebet von Paulus entspricht seine Verkündigung für diese seine Sicht von der Einheit jüdischer und nichtjüdischer Christen in der Ortsgemeinde, hat er vieles an Anfeindung einstecken müssen. Die Treue zu Christus und seinem Evangelium waren nicht zuletzt der Grund dafür, dass er im Gefängnis gelandet ist, von wo aus er dann den Epheserbrief geschrieben hat. Ja, Paulus bezeugt den Christen in Ephesus, mit wie viel Inbrunst und Emotionen er für sie betet. Er beugt, Vers 14, vor Gott, dem Vater, die Knie. Er fällt vor Gott nieder und betet mit Flehen und großer Gewissheit für seine nichtjüdischen Glaubensgeschwister. Es gibt zu neutestamentlichen Zeiten vor allen Dingen zwei Gesten des Gebets. Gewöhnlich steht der Beter beim Gebet und hebt so oder so seine Hände zum Himmel. Oder, das ist die zweite gewöhnliche Gebetsgeste, er kniet nieder und fällt dabei hin und wieder mit dem Angesicht zu Boden. Das mache ich jetzt hier nicht vor. Ja, ungefähr so, wie die Leute in den Moscheen beten. So diese äußerlich, ne? So war das zu neutestamentlichen Zeiten auch. Also der Beter fällt auf die Knie, hebt sein Angesicht zu Gott und wirft dann sich mit seinem Angesicht hin und wieder zu Boden. Auch das als Ausdruck größter Ehrfurcht vor Gott. Es ist Ausdruck dessen, dass man die vollkommene Abhängigkeit von Gott und seiner Allmacht bejaht. Sofern der innere Mensch mit der äußeren Geste übereinstimmt. Und der Gott, zu dem man betet, der wahre Gott ist. In Vers 15 bezeichnet Paulus Gott als den Vater, von dem her jede Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Mit den Familien auf der Erde bezieht sich Paulus auf Völkerschaften. Dazu gehören Juden wie Nichtjuden. Dazu gehören Sachsen, Rheinländer, Westfalen, Ostfriesen, die Bayern. Dazu gehören Völkerschaften in China, Russland, Iran, Amerika. Paulus hebt die Souveränität Gottes über alle Völker und Volksgruppen auf der Erde hervor. In gewisser Hinsicht ist er ihr aller Vater, als er in seiner Allmacht sie alle hervorbringt und trägt und erhält. Dadurch, dass Gott all ihr Vater ist, sind sie nicht alle erlöst. Wir kennen Gott als rechten Vater durch Jesus Christus. Das ist dann nochmal was anderes. Und dann spricht Paulus hier auch von Gott, dem Vater, von dem her jede Familie im Himmel ihren Namen trägt. Und mit Familien im Himmel sind unsichtbare Wesen der jenseitigen Welt gemeint. Engelwesen. Paulus bezeichnet sie an anderen Stellen im Epheserbrief als Mächte, als Gewalten. Und wahrscheinlich bezieht er sich hier vor allen Dingen überraschenderweise auf böse Mächte. Böse, unsichtbare Mächte, die sich seinem Gnadenwerk, welches er in der christlichen Gemeinde vorantreibt, entgegenstellen. Gott aber ist mächtiger als diese Familien, diese Gruppen im Himmel. Himmel ist hier dann bezogen auf die unsichtbare Welt, nicht auf den Wohnort Gottes. Ja, wenn Paulus für die Christen in Ephesus und an anderen Orten betet, worum betet er da? Grundsätzlich, er bittet Gott darum, dass er ihnen gibt. Gott gibt, wir empfangen. Das ist die grundlegende Ordnung. Er ist der Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Gott muss uns Tag für Tag das geben, was wir brauchen, um zu leben. Die Betonung legt Paulus in seinen Gebeten auf solche Gaben, die besonders stark Ausdruck der Herrlichkeit Gottes sind. Er sagt ja, Paulus in Vers 16, Gott gebe euch gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und das ist in etwa so gemeint. Gott gebe euch die Gaben, die in besonderer Weise seine Herrlichkeit widerspiegeln, wenn ihr sie empfangt und zum Ausdruck bringt. In den Versen 16 bis 19 gibt Paulus uns dann einen Einblick darin, welche Gaben Gottes das sind. Paulus betet regelmäßig darum, Vers 16, dass Christen in ihrem inneren Menschen mit Kraft ausgerüstet werden. Ich gehe jetzt ein bisschen ausführlicher auf das ein, was Paulus mit dem inneren Menschen meint, der ja mit Kraft ausgerüstet werden soll. Paulus unterscheidet den inneren Menschen vom äußeren Menschen. Was ist der äußere Mensch? Der steht hier jetzt. Jörg Werenberg, der äußere Mensch, steht hier. Der redet aber zu euch, weil er einen inneren Menschen hat. Das ist nicht so, dass jetzt hier ein Roboter steht. Da ist, hier drinnen ist ein innerer Mensch. Die Bibel hat mehrere Möglichkeiten, von diesem inneren Menschen zu sprechen. Sie spricht von der Seele. Oder sie spricht von dem Herzen eines Menschen, bezieht sich dann irgendwie bildlich auf ein menschliches Organ, das man nicht sehen kann, aber eben zum äußeren Leib gehört, das Herz. Die Bibel verwendet noch andere innere Organe, um den inneren Menschen zu bezeichnen. Nieren zum Beispiel stehen für den Menschen, der vor allem Dingen fühlt. Das Herz steht vor allem für den denkenden Menschen in der Bibel. Auch die Gedärme werden manchmal mit dem inneren Menschen in Verbindung gebracht, wenn es darum geht, dass man äußerstes Mitgefühl empfindet für einen Menschen in Not. Ja, der innere Mensch, das ist der Mensch in seinem Innenleben. Den kann man jetzt nicht so einfach beschreiben. Der äußere Mensch, ne, der ist, was ich, 1,80 groß oder so, 80 Kilo. Das Alter kann man bestimmen, Geschlecht, Volkszugehörigkeit, Augenfarbe, Stimme. Der äußere Mensch hat Kraft zum Arbeiten, er kann Lasten heben, er kann von einem Ort zum nächsten. Der innere Mensch, Das ist der Mensch mit der seiner eigenen unsichtbaren Welt der Gefühle und Gedanken. Der innere Mensch, der plant Dinge, er hofft, er ist traurig, er ist fröhlich, er sucht nach dem Sinn des Lebens, er trachtet danach, geliebt zu werden. So, bemerkenswert ist jetzt, dass für Paulus nicht nur unser äußerer Mensch von Gott und seinen Gaben abhängig ist, sondern vor allen Dingen auch der innere Mensch. Der innere Mensch braucht jetzt keine Kalorien. Der braucht, wenn man so will, unsichtbare Gaben, die dem unsichtbaren inneren Menschen entsprechen. Aber es sind Gaben, die Wirklichkeit sind. Zum Beispiel, wenn es darum geht, an Jesus Christus als persönlichem Herrn und Erlöser zu glauben, muss Gott uns in unserem inneren Menschen Kraft verleihen. Diese Kraft lässt sich nicht in Masse und Gewicht ausdrücken. Es ist eine Kraft, mit der Gott auf unseren inneren Menschen einwirkt, ihn bewegt, auf Jesus Christus ausrichtet und seine überragende Herrlichkeit erkennen lässt. Vielleicht so viel zum inneren Menschen. Ja, der innere Mensch, das ist eine Welt für sich. Ein Abdruck eures inneren Menschen findet ihr zum Beispiel im Internet. Also ich sag mal, da so wie ihr euch über Jahre im Internet bewegt habt, das ist ein recht zuverlässiges Zeugnis für euren inneren Menschen. Also wonach der so sucht und wo er bleibt, wenn er was findet. Gott braucht diesen digitalen Abdruck nicht, der weiß immer Bescheid über euren inneren Menschen. Auch die ganze Geschichte eures inneren Menschen, die hat er vor Augen. So, in Vers 17 nennt Paulus eine erste Folge davon, dass Gott in unserem inneren Menschen mit seiner Kraft wirkt. Es kommt auf diese Weise dazu, dass Jesus Christus in unseren Herzen wohnt. Hier wird jetzt ein anderes Wort für unseren inneren Menschen verwendet, Herz. Und wenn Christus in unserem Herzen wohnt, beinhaltet das mindestens zwei Dinge. Christus regiert unseren inneren Menschen. Er als unser Herr bestimmt darüber, in welche Richtung unser innerer Mensch bei seinem Fühlen und Denken geht. Christus bestimmt dann, auf welche Seiten ich klicke, wenn ich im Internet unterwegs bin und mich keiner beobachtet. Das Zweite, wenn Christus in unserem Herzen wohnt, sind wir innerlich auf ihn ausgerichtet als unser höchstes Gut. Und solches geschieht, wie Paulus in Vers 17 sagt, durch den Glauben. Durch den Glauben wohnt Christus in unseren Herzen. Und Paulus spricht hier vom rettenden Glauben, der jeden Christen kennzeichnet. Die Christen sind Menschen, die ihr Leben durch Gottes Gnade Jesus als ihrem persönlichen Herrn und Erlöser anvertraut haben. Vielleicht ist es angebracht, auch hier an dieser Stelle Glauben und den inneren Menschen nochmal in Verbindung zu bringen. Also was heißt es, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut? Es beinhaltet nicht zuletzt den inneren Menschen. Dass man zu Jesus betet und ihn bittet, Herr, ich habe einen inneren Menschen. Und der begehrt Dinge, der trachtet nach Dingen. Und ich bitte dich, übernimm du durch deinen Heiligen Geist die Herrschaft über meinen inneren Menschen. Und vielleicht dauert das ein bisschen, nachdem man zum Glauben gekommen ist, dass man je länger, je mehr erkennt, dieser innere Mensch, der ist zu 100% auf Gottes gnädiges Wirken angewiesen. Ja, das Ende von Vers 17 ist wohl ein kleiner Einschub. Ihr seid ja fest gewurzelt und gegründet in der Liebe. Und gemeint ist hier die Liebe Gottes. Und das ist hier so auch wieder so eine bildliche Redeweise. Wir sind in unserem inneren Menschen als Glaubende fest gewurzelt und gegründet in der Liebe von Jesus Christus. Also, wenn jemand sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, von welcher Gewissheit ist er vor allen Dingen beseelt? Von der Gewissheit, dass Jesus ihn liebt. Er hat aus Liebe sein Leben für dich gegeben. Und dein innerer Mensch streckt sich dann immer wieder im Glauben nach dieser Liebe aus. Insbesondere, wenn du mal schuldig geworden bist. Dann ist das die automatische von Gott bewirkte Bewegung deines inneren Menschen. Herr, ich bitte dich, auf Grundlage deiner Zusage und deiner Liebe, vergib mir meine Schuld. In Vers 18 fährt Paulus damit fort, zu schildern, worum er Gott für die Christen regelmäßig bittet. Dass Christus in ihren Herzen wohnt, möge durch Gottes Gnade dazu führen, dass sie die Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Und Paulus spricht hier bildlich von den räumlichen Ausmaßen einer oder mehrerer Eigenschaften Gottes. Und wahrscheinlich hat Paulus hier vor allen Dingen die Allmacht Gottes vor Augen und wahrscheinlich auch seine Liebe. Also Gott möge es in unserem inneren Menschen bewirken, dass wir die Ausmaße seiner Allmacht, Gnade und Liebe erfassen. Da Gott ja unendlich ist, können wir seine Herrlichkeit nicht ermessen. Gott wirkt aber in uns durch seinen Geist, sodass wir uns gerne über das Ausmaß seiner Liebe und Macht Gedanken machen. Habt ihr das nachvollzogen? Also, Gott weiß, dass er unendlich ist. Wir können ihn nicht ermessen mit unseren Gedanken. Die falsche Anwendung wäre die, ja, dann lasse ich aber auch jegliches Grübeln nach. Ich beschäftige mich lieber mit der praktischen christlichen Ethik und weniger mit dem Wesen Gottes. Wie sagt Paulus, bekennt den Christen in Ephesus, ich bete regelmäßig auf meinen Knien dafür, dass Gott es in euren Herzen bewirkt, dass ihr euch intensiv darüber in eurem inneren Menschen Gedanken macht, was denn die Herrlichkeit Gottes ausmacht. Und dementsprechend bewirkt Gott das auch. Wir denken darüber nach, was macht seine Herrlichkeit aus? Wie groß ist seine Liebe? Wie wunderbar seine Macht und Gnade? Vor allen Dingen freuen wir uns dann darüber, wenn wir darüber nachgesinnt haben, dass Gottes Macht und seine Liebe größer sind, als wir uns das vorstellen können. Aber dieser Prozess scheint für Paulus wesentlich zu sein. Wir machen uns darüber Gedanken, wie groß die Liebe Gottes ist, um dann darüber zu staunen, sie ist noch größer. Das ist anders, als wenn jemand sagt, ja, ich weiß, Gott ist allmächtig, wozu muss ich darüber noch nachdenken? Du sollst darüber nachdenken, damit du darüber staunst und Gott anbetest. Wir grübeln nicht über Gottes Eigenschaften, sondern wir schwelgen in ihnen. In Vers 19 legt Paulus uns das insbesondere im Blick auf die Liebe von Jesus Christus nahe, dieses Schwelgen in der Herrlichkeit Gottes. Gott bewirkt es in uns, dass wir etwas von der Größe dieser Liebe zu uns erkennen, und wir stellen glückselig immer wieder fest, dass sie noch größer ist als alles, was wir verstehen können. Dieses Glaubensleben in unserem inneren Menschen bewirkt Gott aus Gnade auch als Antwort auf Gebete, wie die von Paulus, auf Knien. Lasst uns, liebe Geschwister, wie Paulus regelmäßig füreinander beten, dass wir durch Gottes Gnade dieses reiche Innenleben in unserem inneren Menschen erfahren. Dass ihr dieses reiche Innenleben dann habt, in eurem Alltag, in eurer persönlichen Beziehung zu Gott, das werden dann die anderen Geschwister merken, in der Art und Weise, wie ihr mit ihnen über Gott redet. Paulus gibt ja diesen Hinweis, Vers 19. Vers 18. Das soll dazu führen, dass ihr stark genug werdet, um zusammen mit allen Heiligen die Liebe von Christus zu erkennen, die über alles Verstehen hinausreicht. Am Ende von Vers 19 nennt Paulus dann das wohl höchste Ziel, auf das er mit seinen Gebeten hinwirkt. Gott möge uns bis zu seiner Fülle erfüllen. Bevor ich das erkläre, gebe ich noch erst einmal einen kurzen Überblick über diese gestaffelten, aufeinandergepackten Ziele, die Paulus in den Gebetsanliegen nennt. Das erste Ziel, auf das Paulus in seinen Gebeten abzielte, Vers 16, besteht darin, dass Gott uns in unserem inneren Menschen mit Kraft ausrüstet. Das soll dazu führen, dass wir in unserem inneren Menschen über die Herrlichkeit der Liebe und Macht Gottes nachdenken. Und schließlich soll drittens dieses Wirken Gottes in uns dazu führen, dass wir in unserem inneren Menschen bis zu seiner Fülle erfüllt werden. Und diese Rede von der Fülle, mit der wir erfüllt werden, die muss natürlich erläutert werden. Wir sind ja keine Esoteriker. Das Ziel, von dem Paulus hier spricht, erreichen wir in diesem Leben noch nicht. Erst durch die leibliche Auferstehung von den Toten wird unser innerer Mensch vollkommen sein und Gottes Herrlichkeit so widerspiegeln, wie es unserer Bestimmung entspricht. Also mit der Fülle Gottes, fangen wir damit an, bezieht Paulus sich auf das unermessliche Ausmaß der Herrlichkeit Gottes in allen seinen Eigenschaften. Die Fülle Gottes, unendlich reich. Gott vermag uns in unserem inneren Menschen mit seiner unermesslichen göttlichen Fülle zu füllen. Das ist ein Wortspiel, das Paulus hier verwendet. Wir werden hier verglichen in unserem inneren Menschen wie mit einem Gefäß. Gott füllt dieses Gefäß mit seiner göttlichen Fülle. Und offensichtlich ist das Bild so, wenn wir bis zum Rand gefüllt sind, dann sprühen wir reinste Freude über Gottes Herrlichkeit aus mit unserem ganzen Wesen. Diese Freude an Gott, die erfahren wir schon in diesem Leben, aber nicht in vollkommenem Ausmaß. Gott schenkt uns schon so viel Freude in diesem Leben, Freude über seine Herrlichkeit, dass wir darüber staunen. Wir werden durch Gottes Gnade schon in diesem Leben beseelt, uns nach der Vollendung auszustrecken. Aber nicht, ich sag's mal, im schwärmerischen Sinne, dass wir, ich sag mal, gleichgültig über das hinweggehen würden, was Gott uns schon in diesem Leben schenken will. Gott schenkt uns in diesem Leben weniger als in der Vollendung. Aber Echtes. Und auch das sollen wir dankbar und mit Freude annehmen und es uns zur Vorfreude auf die Vollendung dienen lassen. Wir wollen in diesem Leben uns so viel wie möglich an seiner Herrlichkeit erfreuen. Wir wollen ihn so viel wie möglich mit unserem Leben verherrlichen. Die Fülle, mit der Gott uns erfüllt, ist seine unendliche göttliche Fülle. Die Fülle, die wir jetzt erfahren, gebrochen, das ist dieselbe Fülle, die wir dann in der Vollendung erfahren werden. Nur auf andere Weise. Oh, wir als Geschöpfe sind nicht in der Lage und werden es nie sein, auch nicht in der Vollendung, die gesamte göttliche Fülle in uns aufzunehmen. Gott ist unendlich, wir sind auch nach der Auferstehung von den Toten begrenzt. Aber wir können uns darauf freuen, dass Gott durch die Auferstehung von den Toten unseren inneren Menschen auf eine grandiose Weise erweitern wird, dass er viel mehr von der Fülle Gottes aufnehmen, widerspiegeln kann im Lob Gottes. All das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters und seines Sohnes, Jesus Christus. Dein innerer Mensch ist ein Tempel Gottes. Er soll dies nach Gottes Willen in Ewigkeit sein. Gott wird für immer bei dir sein und dich immer mehr durch seine Gegenwart beglücken. Dafür, dass du das kannst, rüstet er dich in deinem inneren Menschen mit seiner Kraft aus. So liebst du Gott von nun an bis in Ewigkeit, freiwillig mit einer von ihm geschenkten Kraft. Also ihr merkt schon, ne? So viel Debatten über den freien oder unfreien Willen. Ja, ich bin verantwortlich, aber natürlich begehre ich keinen freien Willen, den Gott sich selber überlässt. Weil wenn das passiert, dann ist Gott eben nicht mit seiner Kraft in meinem inneren Menschen mächtig. Ich will aber, dass er das ist, damit ich die rechte Freude an ihm habe. Ja, in den Versen 20 und 21 lobt Paulus diesen wunderbaren Gott. Mit diesem Lob Gottes bringt Paulus zum einen das Gebet, das er in Vers 14 begonnen hat, zum Abschluss. Zum anderen aber ist das auch der Abschluss des ersten größeren Hauptteils im Epheserbrief, den Kapiteln 1 bis 3. Der ganze erste Hauptteil des Epheserbriefes ist eingerahmt vom Lobpreis Gottes. Kapitel 1, Vers 3 betet Paulus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in ihm mit jedem geistlichen Segen der himmlischen Welt gesegnet hat. Und jetzt, Kapitel 3, Verse 20 und 21, betet Paulus: Ihm, der mit seiner Macht in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder uns vorstellen können, ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von einer Generation zur nächsten in alle Ewigkeit. Amen. Paulus lobt Gott dafür, dass er so, wie er es von ihm erbittet, in den Gläubigen handelt. Gott ist mit seiner göttlichen Kraft in unserem inneren Menschen am Werk. Gott legt dort Schalter um, so dass wir, die wir von Natur aus Sünder sind, nach Jesus fragen. Durch Gottes Gnade vertrauen wir unser Leben Jesus als persönlichem Herrn und Erlöser an. Gott handelt mächtig in unseren Herzen, sodass wir Jesus erkennen, ihm vertrauen und ihn lieben. Paulus macht hier bei den interessanten Hinweis, dass wir mit unserem Wünschen und Bitten nie an das herankommen, was Gott in unserem Herzen zu tun vermag. Auch hier Vers 20 wieder dieser Gedanke. Ihm, der mit seiner Macht in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder uns vorstellen können. Nochmal, diese Unendlichkeit der Herrlichkeit Gottes führt nicht dazu, dass wir in unseren Gebeten nachlässig werden, sondern so wie Paulus achten wir in unseren Gebeten sorgfältig darauf, dass wir um die Hauptsachen kreisen, um die Gott gebeten werden will. Wir bitten Gott regelmäßig, so wie Paulus: Herr, zeige du mir in meinem inneren Menschen, wie herrlich du bist. Dabei schalten wir natürlich die Gnadenmittel nicht aus. Wir wissen, Gott tut es durch seinen Geist, aber er hat seine Mittel. Das heilige Wort Gottes, vor allen Dingen das Evangelium von Jesus Christus. Dann das Gebet selber, mit dem Gott uns sein Wort ins Herz drückt. Und die Gemeinschaft mit den Geschwistern, wo wir uns über wesentliche Dinge des Glaubens austauschen und gemeinsam zu Gott beten. Lieber Bruder, liebe Schwester, jeder von euch hat diesen inneren Menschen. Und wenn du Christ bist, dann bist du in diesem inneren Menschen wiedergeboren zu neuem, ewigen Leben. Und wenn das so ist, dann gib richtig Gas in deinem inneren Menschen. Gib richtig Gas, wenn es darum geht, die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes zu erbitten und zu erfahren. Erbitte dies für dich selber. Erbitte dies für die Glaubensgeschwister in der Gemeinde. Flehe Gott mit großer Vorfreude darum an, dass ihr gemeinsam diese Erfahrungen macht und miteinander teilt. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch Dringlichkeit des Gebets, wenn es darum geht, für Angehörige zu beten, die noch nicht Christ sind. Und man fürchtet, dass sie im Unglauben sterben und verloren gehen. Genauso dringlich ist es, darum zu beten, dass Gott in eurem inneren Menschen verherrlicht wird, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid. Gott hat uns mit diesem großartigen Ziel erlöst. Wir gehören zur neuen Menschheit. Und diese neue Menschheit wird von keinem Geringeren als dem Sohn Gottes, Jesus Christus, angeführt. Ich glaube, ich habe das hier schon mal von diesem Ort aus gesagt. Wir können es nicht genügend betonen. Die Herrlichkeit der Person Jesu Christi. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Jesus Christus als wahrer Mensch hat diesen inneren Menschen wie wir, der sich danach ausstreckt, Gemeinschaft mit dem wahrhaftigen Gott zu haben. Jesus Christus nennt euch seine Brüder und Schwestern. Er ist unser Anführer in der neuen Menschheit. Diese neue Menschheit ist durch Gottes Geist dazu beseelt und berufen, in größtmöglicher Freude um Gott, den dreieinigen Gott, zu kreisen. Was sind wir für glückliche Leute? Ewig leben, ewig staunen in der Gegenwart eines unendlich herrlichen Gottes. Dein innerer Mensch wird für immer ein Tempel Gottes sein. Amen.